der Podcast.
Guten Tag zusammen. Willkommen zu Folge 38 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich begrüße an meiner Seite in Magdeburg den Magdeburger Kabarettisten Sebastian Hengstmann.
Hallo Tillmann, und ich begrüße in Weidbach, glaube ich, ne?
Ja.
Den Berliner Kabarettisten mit fränkisch-holoischem Migrationshintergrund. Tillmann Lucke.
Achso, ja, man darf ja nicht mehr Schwäbisch sagen, haben wir ja mal
genau.
Böse Post gekriegt.
Genau, na, was heißt böse?
Ich sag's trotzdem.
Ja, gut.
Willkommen zu unserer neuen Folge, das ist die vorletzte vor unserer Sommerpause. Jetzt nicht erschrecken, es wird keine Sommerpause sein im eigentlichen Sinne, sondern wir produzieren Folgen vor, die nicht aktuell sind und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also einfach jeden Donnerstag weiter einschalten bzw. runterladen.
Wird ein bisschen out of character, wa?
Ja, das, aber warum nicht? Die Leute sollen ja auch mal ein bisschen überrascht sein von uns. So, wir haben eine Woche, in der wieder vieles los war. Es fing an letzten Donnerstag, ganz kurz nach unserer Aufzeichnung. Da war ja, wie angekündigt, die Abstimmung im Bundestag über die Sterbehilfe. Die Legalisierung, die war ja vom Bundesverfassungsgericht gefordert, beziehungsweise, dass man eine Regelung dazu trifft, dass man eine Ermöglichung trifft. Und meine Prognose war ja, dass der schlechtere von beiden Entwürfen sich durchsetzt, also der restriktivere.
Mhm.
Und da hat der Bundestag meine Erwartung nochmal untertroffen, unterboten.
Es wurde gar nichts verabschiedet.
Es wurde gar nichts verabschiedet, was eigentlich noch schlimmer ist.
Genau.
Weil es ja sein soll, laut Verfassungsgericht. Und jetzt ist das nun schon längere Zeit, seit 3 Jahren eben in der Schwebe. Und es wird jetzt eine Neuauflage geben müssen. Aber da sieht man, der Bundestag, wenn es um Gewissensabstimmungen geht, hat er ja in den letzten Jahren eigentlich immer nichts hingekriegt.
Ja, und dabei wissen wir ja, ich meine, wir kennen ja alle mindestens eine Person, wo wir gerne mal aktive Sterbehilfe anwenden würden.
Genau, und auch dafür braucht man es dann auch. Also sonst
genau.
kommen wir alle in den Knast. Das wollen wir auch nicht.
So, ich glaube, das ist tatsächlich die größte Angst der meisten. Also, dass irgendwie aktive Sterbehilfe missbraucht wird. Dass man sagt, Oma, komm mal her.
Ja,
Oma,
aber
ist doch nicht mehr lebenswert. Oma, hä?
Ja, aber das sind so, es ist ja oft so, wenn Leute was nicht wollen, dann machen sie ein hypothetisches Beispiel ganz groß und machen das zum Standard. Also, dass der Standard ist, dass man seine Oma loswerden will.
Genau. Mir ging das damals bei dieser ganzen Diskussion um die Rente mit 63, ging mir das tierisch auf den Sack. Ich will jetzt, man muss ja da auch immer sehr vorsichtig sein, wenn man sowas sagt. Und ich will jetzt um Gottes Willen auch nicht die Lebensleistung von irgendwelchen Menschen Diskreditierung stellen. Aber es gibt immer ein Argument, dass man sagt, wir sollen nicht länger arbeiten. Und man sagt, naja, man soll ja auch noch was von seiner Rente haben. Nee, dafür ist die Rente nicht da. Und zweitens, Sigmar Gabriel brachte damals immer das Beispiel von seiner armen, arbeitenden Mutter. Das ist okay. Ja, Einzelschicksal. Das hat aber für einen gesellschaftlichen Prozess spielt das keine Rolle. Und man muss bei der Rente und damit die finanzierbar bleibt, auch einfach mal darauf achten, was gesellschaftspolitisch am machbarsten ist. Und ich weiß ganz genau, normalerweise müsste das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt sein. Das ist meine Meinung.
Mhm.
Und ich weiß, dass ich mir damit auch nicht sehr viele Freunde mache. Und gerade im Kabarett besteht ja das Publikum sehr oft auch aus Rentnern. Das heißt, man muss da immer sehr rentnerfreundlich sein. Aber
da haben wir was gemeinsam mit den zwei Volksparteien übrigens. Und das ist der Grund, warum es ständig neue Renten gibt.
Ja, vor allem ständig neue Rentenerhöhungen, ständig neue Absenkungen des Renteneintrittsalters.
Ja.
Eigentlich müsste wirklich rein demografisch das Renteneintrittsalter bei 70 liegen. Und ich sehe da ehrlich gesagt auch kein Problem. Also wirklich nicht. Weil die meisten Jobs, die es heutzutage gibt, sind keine körperlich schweren Jobs mehr.
Naja, sinnvoll wäre natürlich, und das schlägt die FDP seit Jahren vor, eine flexible Rente. Das heißt, Leute, die also sozusagen länger arbeiten wollen, das sind die geistigen Berufe. Da gibt es also keinen Grund, dass man körperlich, keinen körperlichen Grund, in Rente zu gehen beim Durchschnitt. Und
also
dann gibt es die körperlichen Berufe, die natürlich da es schwieriger haben, das ist klar.
Also ich sehe das nicht ein, dass ein Professor mit 67 in Rente gehen muss oder in Pension, besser gesagt.
Sogar
auch nicht an der Uniklinik.
Bei Professoren ist es ja immer noch so, war es ja immer schon 68.
Ja gut, ist mir ja völlig egal. Auf jeden Fall sehe ich nicht ein, dass das sein muss, weil die meisten Professoren sind mit 68 noch sehr fit, mit 70, mit 75. Und die bleiben dann auch fit, wenn die im Urlaub sind. Auch ein Mediziner. Gut, vielleicht sollte ein Chefarzt da nicht mehr operieren, das weiß ich nicht. Aber da kann man ja auch Gesundheitstests oder sonst irgendwas einführen. Das ist ja alles kein Problem.
Ja.
Aber ich sehe das halt nicht ein.
Aber jetzt, wo du sagst Professor und alt, muss ich an Jürgen Habermas denken, der ja
oh
auch
Gott.
Jetzt nicht... Also irgendwann sollte auch eine Obergrenze für Äußerungen zur Ukraine eingeführt werden. Also die über 90-Jährigen sollten einfach die Fresse halten, sage ich jetzt mal.
Donati. Naja, von den meisten kommt ja was relativ Vernünftiges. Das Problem ist immer nur, sobald da ein Prof oder ein Drr vor dem Namen steht und oh, der hat nochmal promoviert, ja, ja. Der muss da mal die Mahlzeit.
Ja, das sowieso. Gut, wir kommen weit ab vom Thema. Sind beim Thema.
Es ging mir jetzt um die Einzelschicksale.
Genau. Nee, und das ist dann auch immer so, wie du sagst, also der Grund auch verschoben wird. Also die Rente ist ja keine Sozialleistung und sie ist ja sozusagen, sonst würden ja alle das Gleiche kriegen.
Genau.
Sondern sie ist eine
Versicherung
mit einer Anerkennung für die Lebensleistung. Es ist aber nicht so, dass man davon besonders viel haben, besonders lang was haben soll. Sonst könnte man sagen, genau. Ab 40 ist Rente.
Genau.
Und das also ist immer die Frage, wofür ist ein Geld da? Und vorletzte Woche haben wir gesprochen über das Elterngeld. Und das ist ja auch keine Sozialleistung. Das heißt, da müssen die Reichen auch nicht bestraft werden oder die sollen es laut einigen Leuten nicht kriegen und so weiter. Das ist halt auch alles, man denkt irgendwie, alles ist Sozialleistung. Das stimmt einfach nicht.
Aber wir rutschen wirklich vom Thema weg.
Okay, also.
Also der Bundestag hat keine aktive Sterbehilfe beschlossen. Das verstehe ich aber im gewissen Sinne auch. Genau. Die haben auch einfach Angst, dass das Gesetz dann bei ihnen angewendet wird.
Ja, genau. Also es gab zwei konkurrierende Anträge. Am Anfang waren es drei. Da haben sich die zwei liberalen Anträge, vernünftigen Anträge zusammengeschlossen. Und beide wurden dann, haben weniger Ja- als Nein-Stimmen bekommen. Und weil die jeweils andere Gruppe plus ein paar andere da stark genug waren. Und das lag vor allem an der CDU-CSU. Es gab nur drei Leute aus der Union-Fraktion, die für diesen liberalen Sterbehilfeantrag gestimmt haben. Und die meisten haben für ihren eigenen gestimmt, aber auch nicht alle. Ja, die wollten die grundsätzliche Strafbarkeit, aber Straflosigkeit, also so dieses Zwischending, was wir ja gesetzlich schon bei der Abtreibung ausprobiert haben, was auch wirklich moralisch super funktioniert. Man stellt die Leute quasi moralisch in den Knast, aber sie dürfen zu Hause bleiben.
Naja, ich wäre dann aber auch so, dass man die irgendwie noch markiert.
Ja,
so einen gelben Stern auf der Stirn oder sowas.
Das muss sein. Also selbst in der AfD-Fraktion gab es mehr Ja-Stimmen, nämlich 7. Aber es hat beides nicht gereicht, weil eben diese Fraktionen doch recht massiv sind und ohne die, vor allem ohne die Unionsfraktion, läuft halt nichts. Und der andere Antrag hat tatsächlich auch eine Menge Gegenstimmen bekommen. Und was aber durchgekommen ist, ist die sogenannte Suizidprävention. Die ist einstimmig entschieden worden mit 4 Enthaltungen. Da gab es eine irrtümliche Gegenstimme, da hat der Abgeordnete, es war einer von der SPD, aber inzwischen gesagt, das tut ihm leid, er wollte damit nicht gegen die Suizidprävention stimmen, sondern war einfach verwirrt durch diese 3 Abstimmungen. Dann gab es, die dritte wurde ja noch wiederholt und so, gab es also seinerseits Verwirrung. Deswegen, also das, und ich habe mir jetzt mal rausgesucht, habe ja gesagt, die letzten paar Abstimmungen zum Thema Gewissen oder die letzten paar offenen Abstimmungen ohne Fraktionsdisziplin, die waren ja damals 2020 zum Thema Organspende, haben wir auch früher schon mal drüber geredet, und 2022 zur Impfpflicht. Und beide sind ja auch nicht durchgekommen. Bei der Impfpflicht kam auch kein Antrag durch. Also der die Impfpflicht wollte, kam nicht durch, dann der andere auch nicht. Und der gesagt hat, wir wollen keine Impfpflicht, kam auch nicht durch. Und bei der Organspende war es so, da kam die Widerspruchslösung nicht durch. Und der Antrag, der sagt, es soll alles so bleiben, der kam durch. Also letztlich wurde nie irgendwas beschlossen vom Bundestag in den letzten Jahren.
Das ist ja aber auch, wenn ich ja mal höre, Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin, so ein Blödsinn. So was gibt es nicht. Es gibt keine Fraktionsdisziplin. Keine Fraktion kann irgendeinen ihrer Abgeordneten zu irgendetwas zwingen. Natürlich ist es faktisch anders, aber letztlich gibt es es nicht.
Genau, wenn man sich mal die Bundestagsprotokolle anguckt, die Abstimmungslisten bei namentlichen Abstimmungen, da ist immer irgendwie ein oder zwei Leute aus jeder Fraktion machen mal hier und da dagegen und so weiter. Wenn man sich das öfter leistet, muss man das vielleicht ein bisschen rechtfertigen, aber es gibt tatsächlich, es gibt die Möglichkeit. Und wie gesagt, man kann sich auch irrtümlich als Einziger im ganzen Haus mit einer Nein-Karte eine Nein-Karte einwerfen. Das
einzige Problem, was dann bei sowas immer eintritt, hat der Fraktionsvorsitzende dann, weil er seinen Laden nicht im Griff hat.
Genau, Münte sprach ja noch von, oder der sprach ja noch von Übeltätern bei Abweichlern. Und genau. Das, ich glaube, so ein Ton ist inzwischen nicht mehr üblich, aber.
Naja, bei Rolf Mützen, egal, komm, ist egal.
Gut,
ist
okay, egal. Sag nicht Rolf Mützen nicht, also wir,
ich das weiß, ist für ich mich weiß. Deswegen habe ich es nicht ausgesprochen.
Genau. Aber ich habe mal nachgeschaut, ich hatte ja diese drei Abstimmungen erwähnt der letzten vier Jahre und es gab wirklich nur 40 Abgeordnete im ganzen Haus, die erstens mal beiden Bundestagen angehört haben, diesem und dem letzten, und die also für alle drei Änderungen gestimmt haben. Nur 40 von ja, 500, 600. Und das ist schon ziemlich wenig. Und fast alle davon sind übrigens in der SPD. Das ist die Ehrenrettung deiner Partei. Die wollten mehrheitlich tatsächlich alles, was damals zur Abstimmung stand. So viel also dazu als Nachtrag.
Der Genosse an sich ist immer sehr leicht zu überzeugen.
Ja, also man muss doch sagen, in bestimmten, auch historisch gesehen, bestimmten Stunden ist die SPD, 1933 zum Beispiel, ist ja, auf komm. Sie Verlass. 1914 auch, aber von anderer Seite.
Ja, man kann ja sagen, die SPD ist so ein bisschen die Tamponpartei, ne?
Okay.
Mit der geht alles. Kannst reiten, schwimmen.
Ja, das lassen wir mal so stehen.
Genau.
So, ich habe noch eine Korrektur anzubringen. Ich habe letztes Mal fälschlicherweise behauptet, das Saarland bestehe aus 600.000 Fußballfeldern. Mhm. Das stimmt nicht. Es sind 359.901 Fußballfelder. Das muss ja alles seine Richtigkeit
womit
haben.
Womit jemand fast 250.000 Fußballfelder diskriminiert hat. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Genau. Also das Saarland ist tatsächlich kleiner als angekündigt. Und dann gab es noch eine Frage von dir und die habe ich auch sehr gern recherchiert. Letztes Mal hatten wir über die NPD gesprochen. Hm. Zur Erinnerung, da gibt es jetzt das Verfahren vom Bundesverfassungsgericht zum Entzug der Parteienfinanzierung. Das ist jetzt seit 2021 gar nicht mehr relevant, weil sie keine bekommt. Das Verfahren gibt es seit 2019. Es wurde 2018 beantragt. Damals wäre es noch relevant gewesen, dieser Partei Geld wegzunehmen. Aber ja, das dauert alles seine Zeit. Und du hattest mich gefragt, ob der Bundestag, der das ja damals mit den anderen Verfassungsorganen, mit den zwei anderen Regierungen und Bundesrat beantragt hat, ob bei der Abstimmung im Bundestag die AfD, wie die da abgestimmt hat. Hm. Was denkst du?
Ich kann es nicht sagen. Es ist so abstrus, ich kann es dir nicht sagen.
Also es gab ja zwei, das Verfahren war ja zweistufig. Im Juni 2017 wurde das ins Grundgesetz aufgenommen, diese Möglichkeit, und ins Parteiengesetz. Und da saß die AfD ja noch nicht im Bundestag.
Ja.
Und dann der konkrete Antrag betreffend die AfD wurde im April 2018 gefasst. Und da hat sich die AfD tatsächlich enthalten. Es gab keine einzige Gegenstimme.
Aber auch keine dafür.
Doch, tatsächlich aus der Fraktion eine und Frauke Petri, die damals ja der Fraktion schon nicht mehr angehörte, und einer ihrer Abweichler-Kollegen haben sogar mit Ja gestimmt. Also die wollten, dass diese... aber es gab, wie gesagt, keine Nein-Stimme aus dem Bundestag gegen diesen Antrag. So war das also. Also die AfD hat auch was gegen die NPD, kann man sagen. Aber vielleicht auch nur aus Eigennutz, weil man da dann deren Stimmen abgreifen kann.
Naja, gut. Ich glaube, dass die NPD auf jeden Fall stark was gegen die AfD hat.
Ja, soll sie klagen. Das ist ja doch immer recht erfolgreich vom Verfassungsgericht und vielleicht kommt dann in 5, 6, 7 Jahren ein Urteil zustande. So,
naja, das Problem der AfD, wenn ich das mal ganz kurz einschieben darf, oder was wir mit der AfD haben, ist ja tatsächlich, dass die AfD es geschafft hat, was alle anderen Parteien bisher nicht geschafft haben, die Kräfte am rechten Rand mehr oder weniger zu bündeln. Also ich glaube jetzt nicht, dass der radikal rechtsextreme AfD wählt, dem ist das alles noch zu weich. Aber dass er tatsächlich geschafft hat, diese ultrakonservativen rechten Säcke tatsächlich zu bündeln. Und das ist halt die ganz große Gefahr.
Ja, und das war bisher eben vor 2013.
Nicht so, du hast die NPD, du hast die DVU, du hast die Republikaner, dann hast du noch die Rechte, dann hast du noch diese ganzen Heimatbund-Arschficker da, also wirklich ganz schlimme Menschen und die alle. Und all das hat die AfD jetzt irgendwie geschafft zu bündeln.
Ja, das ist übrigens ja interessant. Also die NPD ist ja die älteste dieser rechten Parteien von 1964. Genau. Und davor, in den 50er und 60er Jahren, gab es ja auch rechte Splitterparteien, die dann aber abgesunken sind. Also die Deutsche Partei, dann GBBHE hieß es, also Gesamtdeutscher Block, Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten. Heute wollen die Leute lieber andere Leute entrechten. Und noch andere, noch weiter rechtsstehende Parteien, DRP, Deutsche Rechtspartei hießen die auch. Ja, also kein Etikettenschwindel. Und die sind ja dann nach und nach alle aus dem Bundestag rausgefallen. Zuletzt die Deutsche Partei 1960 durch Übertritt zur Union. Und kurz danach kamen dann die anderen Rechtsparteien. Also NPD, dann die Republikaner und die DVU in der Reihenfolge. Und irgendwie war es fast immer so, dass es mehrere gab. Einzige Ausnahme war tatsächlich zu Beginn der NPD, da war sie sehr erfolgreich, weil sie eben dann doch zeitweise die einzige war. Sie kam in mehrere Landtage, fast in den Bundestag, 1969 sogar. Aber damit sei jetzt auch mal Genüge getan des Geschichtsbuchs.
So,
wir haben diese Woche zwei Themen, den NATO-Gipfel und die CDU. Wo ist mehr Krieg?
Ja, das ist eine gute Frage. Fangen wir mit der CDU an.
Ja.
Friedrich Merz, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Friedrich Merz so gar keine seiner Erwartungen erfüllt hat. Und er jetzt wieder versucht, sich ein bisschen mehr zu profilieren, indem er sagt, die Grünen sind unser Hauptgegner, was ich total schwierig finde, weil die Grünen die einzige Möglichkeit sind, dass er überhaupt nochmal Bundeskanzler wird. Und jetzt hat er einfach erstmal seinen Generalsekretär ausgetauscht. Da muss ich sagen, da blutet natürlich wieder mein ostdeutsches Patriotenherz, weil ich ja quasi, ich bin ja Wessi-Rassist, ne? Du bist ja so ziemlich der einzige Wessi, den ich akzeptiere. Mhm. Aber das auch nur eigentlich, weil du im Osten lebst und mehr oder weniger integriert bist. Und Mario Chaya war ja Ostberliner, glaube ich, genau. Mhm. Und den hat er jetzt ausgetauscht, weil er ihm zu weich ist. Und jetzt kommt der scharfe Hund Carsten Linnemann aus Nordrhein-Westfalen. Der kommt aus dem Sauerland, glaube ich. Ich glaube, der hat den gleichen Migrationshintergrund wie Friedrich Merz. Und der wird jetzt CDU-Generalsekretär und jetzt wird alles besser.
Aber das ist irgendwie, also die CDU, das ist halt, was man jetzt von der Richtung rechts-links halten will oder so, ist ja noch mal was anderes. Aber man merkt echt, man erinnert sich an die letzten paar Vorsitzendenwahlen der CDU, da war ja fast Nordrhein-Westfalen unter sich. Also bis auf die Karrenbauer waren, glaube ich, alle immer aus Nordrhein-Westfalen, genau, die kandidiert haben. Spahn, Laschet, Röttgen und Merz. Und mehr waren es ja gar nicht. Und jetzt noch der Generalsekretär. Also warum kriegen die keine anderen, nicht mal aus dem Westen andere Landesverbände hin? Also da gibt es zwar prominente Figuren, eben Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, aber der wäre ihm ja auch wieder zu links. Aber also der soll auch nicht rein in die den inneren Führungszirkel.
Naja, natürlich. Das Problem ist, die CDU nimmt halt das Problem Volkspartei ziemlich ernst. Und also logischerweise. So, und der Volks, auch wenn man Medien konsumiert, nicht das Gefühl hat, aber der große strukturelle die Zeit des großen strukturellen Konservativismus ist halt vorbei. Und die paar ewig Gestrigen, die da noch drauf stehen, die wählen halt die AfD. Und gerade hier im Osten sind das ja teilweise bis über 30%. Und eine CDU kann zwar versuchen, diesen Deckel wieder abzufrühstücken, aber das ist nicht das Kernbild der CDU. Also jetzt mal ganz ehrlich, CDU war immer, was Wirtschaftskompetenz betrifft, so die Partei, wo man sagt, okay, damit kann man leben. FDP noch ein bisschen verschärft, aber das hat ja andere Gründe. Das heißt, eine wirtschaftsliberale Partei, die kann nicht rechtskonservativ sein. Das funktioniert nicht. Mhm. Denn Rechtskonservativismus ist wirtschaftsfeindlich.
Na klar, das sieht man ja auch überall, wo die AfD jetzt irgendwelche kleinen Wahlen gewinnt. Da sorgt sich vor allem die Wirtschaft darum, dass da keiner mehr hinkommt. Touristen, Arbeitskräfte, also sozusagen, die man ja auch überall braucht, die Ausländer, die verjagt man ja damit, klar.
Und das ist ja dann wie so ein Teufelskreis. Ja, dann werden die ja noch knatziger, wenn das dann strukturschwache Regionen wären. Ja, ja. Die Abgehängten, will ich halt noch mehr AfD.
Naja, klar, wenn also das Verständnis für solche Wirtschaftszusammenhänge fehlt, dann ist natürlich immer, sind immer die anderen schuld am eigenen
Niedergang. Das sind ja sowieso immer die anderen schuld, aber ja, und ich halte das für ganz, ganz schwierig. Also wenn die CDU anfängt, die AfD zu kopieren, ist die CDU tot. Die CDU, die Kernbotschaft der CDU ist einfach, wir sind wirtschaftsliberal, wir sind konservativ im gewissen Sinne, ja. Aber einer CDU, wir haben ein christliches Menschenbild, aber christliches Menschenbild bedeutet ja auch nicht, ausländerfeindlich zu sein. Also das ist ja alles totaler Quatsch. Ja. Und
Das christliche Menschenbild ist halt, es hat halt den Nachteil, dass man es auch in beide Richtungen deuten kann. Jetzt gibt es halt die, es gibt, also was weiß ich, die Ehe für alle zum Beispiel. Als die vor sechs Jahren eingeführt wurde, gab es ja im Bundestag auch Redner, die gesagt haben, nein, das beleidigt meinen Glauben. So. Mhm. Volker Kauder oder Gerda Hasselmann oder wer auch immer, Hasselfeld, Entschuldigung.
Und diese ganzen Hochintellektuellen.
Genau, und dann gab es von der anderen Seite auch Leute, wie den jetzigen Berliner Senator Lutschak, der damals im Bundestag saß, der sagt, das ist unser, also die Ehe soll gestärkt werden, das ist auch höchstchristlich. Der war also auf der anderen Seite, genau. Mit einem komplett anderen Ziel. Und genauso ist es halt bei allen gesellschaftspolitischen Themen, da kann man immer sagen, christlich, was ist da jetzt christlich? Entweder das, was rechts steht oder das, was links steht. Also der Kirchentag nimmt für sich genauso in Anspruch, Christen zu sein, wie jetzt Friedrich Merz oder noch weiter Rechtsstehende. Und das ist tatsächlich das Problem des Christentums. Da kann ich jetzt als Außenstehender sagen, ja, Edge, hättet ihr euch mal eine strengere Religion gesucht, dann wäre es zumindest klarer.
Ja, aber du bist ja, warst du ja mal Mitglied in dem Puff und B ist es ja tatsächlich so, guck dir doch mal Kirchentage an, guck dir doch mal die ganzen katholischen und evangelischen Jugendvereine an, die sind doch meistens so linksradikal, das wäre ja selbst Willy Brandt peinlich, also das ist...
Genau, dieses Mal war der evangelische Kirchentag, die wechseln sich ja immer ab und da war ich ganz erstaunt, dass die am Ende oder dass das irgendwie jetzt nicht so dieser Tenor des ganzen Kirchentages hieß, die Ukraine soll keine Waffen mehr bekommen, weil das ja eigentlich auch so diese naiven Christen in meiner Vorstellungswelt immer denken. Und das war aber tatsächlich.
Du bist aber auch sehr naiv, Tillmann.
Ja, also, aber immerhin, da haben sie eine gewisse Vernunft inzwischen gefunden oder mit ihrer Orientierung da nicht allzu weit in diese Friedensfalle getappt. Naja, so, aber wir sind schon wieder, Mensch, heute ist die Abschweifungsfolge.
Ja, ist auch völlig okay, muss man ja
aber, reden. Ja, wie gesagt, also die CDU weiter nach rechts rücken, aber was du sagtest, die AfD kopieren ist natürlich auch eine Kritik, die jetzt der Merz zum Beispiel nicht gelten lassen würde. Das ist ja was anderes. Klar, also diese Einladung von Claudia Pechstein, das war natürlich schon, und dann noch die Rede brillant zu nennen, nachdem man sie direkt gehört hatte, würde ich schon als AfD kopieren bezeichnen, weil diese... Irgendwie ist ja das, also vor allem das Thema Gendern, was ja gar nicht ihr Thema war, sondern die sagte, ja, Flüchtlinge, bla bla bla, aber das ist doch viel wichtiger als Gendern, bla, und dann oh, Applaus, Applaus. Also das heißt, das ist so ein Reflex und bei dem Thema ist man sich tatsächlich, also man muss ja nicht fürs Gendern sein, aber wer das so militant ablehnt oder wer, also ich glaube, es geht ja denen gar nicht um irgendwelche, also Gendern ist ja auch wieder so ein Begriff, der leider, wie das Christentum halt so von zwei Fraktionen gleichermaßen interpretiert wird. Die einen sagen, Gendern heißt Frauen und Männer nennen, das ist mehrheitsfähig. Die anderen sagen aber, Frauen und Männer möglichst nicht nennen, sondern alle anderen sind wichtiger. Ja, ja. Und auf die, also sozusagen, die nerven ja den Großteil der Bevölkerung und mit, wenn man das disst, dann ist man auch mehrheitsfähig oder dann kann man auch Stimmen kriegen. Aber letztlich auf viel Stammtischpublikum springt auch drauf an, weil sie sagen, ja, meine Frau will jetzt auch was sagen, nee, ich bin gegen das Gendern. Also das ist tatsächlich so ganz diffus und mit Diffusität kann man ja tatsächlich populistisch Stimmen fangen, weil Diffusität muss man ja als Populist nicht erklären.
Genau. Und ich glaube aber, was Friedrich Merz wirklich will, und ich halte das jetzt gar nicht für so blöd, die Frage ist natürlich, ob er damit durchdringt, ist tatsächlich die Wirtschaftskompetenz der CDU wieder zu stärken. Das ist im Moment ein bisschen schwierig, das muss man tatsächlich dazu sagen, weil der Wirtschaft geht es ja eigentlich wirklich gut. Also auch laut anderslautenden Berichten, aber eigentlich geht es der Wirtschaft hervorragend. Und die Wirtschaft hat im Prinzip jetzt gerade im Moment wirklich das Problem des Fachkräftemangels, des Arbeitskräftemangels. Ich höre das von allen. Ich höre das wirklich von allen. Und dieses Problem muss in den Griff gekriegt werden. Und kurzfristig kriegst du es erstmal nur über Arbeitsmigration in den Griff. Oder halt über Technologisierung. Aber gerade im Pflegebereich zum Beispiel, da kannst du mit Technologie nicht viel machen. Du brauchst Arbeitskräfte.
Aber gerade in Bezug auf Einwanderung in den Arbeitsmarkt, da ist die CDU ja doch in den letzten 20 Jahren in den Bereich der Realität gerutscht.
Ja, und das meine ich. Und das heißt, der CDU bringt es quasi nichts. Wenn sie ihre Wirtschaftskompetenz, wenn sie Deutschland voranbringen will, und kann man ja immer auf zwei Arten machen, entweder links also oder rechts, und die CDU will es halt eher rechts, also wirtschaftskonservativ, und da wird es von den Grünen auch nochmal den einen oder anderen Knackpunkt geben, wobei auch das Quatsch ist, weil ja Klimatechnologie wirklich eine Zukunftstechnologie ist. Und die CDU muss aber auf Migration setzen. Also in Deutschland braucht, das predigt mein Bruder ja auch schon seit 100 Jahren, Deutschland braucht endlich mal ein vernünftiges Einwanderungsgesetz, weil jegliche Art von Migration innerhalb nach Deutschland wird zu 90% übers Asylgesetz gelöst. Und das funktioniert nicht. Wir brauchen ein vernünftiges Einwanderungsgesetz. Und ich sage ja nur Green Card damals unter Gerhard Schröder. Das war ja der erste Schritt in diese Richtung.
Ja.
Und das muss weitergeführt werden. Und darum muss sich die CDU kümmern.
Ja, und dann trotzdem auch wieder differenzieren und sagen, also wie du sagst eben, Einwanderung ist nicht gleich Einwanderung. Und es gibt Einwanderung, die man nicht will, wie auch Claudia Peckstein sehr eloquent sagte, nämlich also die Abschiebepflichtigen abschieben, weil da haben wir ja auch mehrmals schon hier drüber gesprochen, es kann ja, der Zustand kann ja niemandem gefallen, dass Leute zwar abschiebepflichtig sind, also nichts machen dürfen, quasi sich illegal aufhalten, aber nicht abgeschoben werden, weil sie vielleicht nicht auffindbar sind. Oder was auch immer, weil sie...
Ganz oft ist es so, dass diese Herkunftsländer die einfach nicht nehmen.
Das auch. Das heißt, dieser Zustand, der frustriert ja eigentlich alle Seiten. Und die Leute, die in dem Zustand verweilen, die können ja einfach gar nichts machen. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn dann... wenn es dann Frust gibt oder Kriminalität oder was. Aber da muss man ran. Und die Arbeitsmigranten oder also die Leute, die halt einfach... gebraucht werden in der Volkswirtschaft. Um die muss man ja letztlich gar nicht so richtig viel reden. Und ich glaube, die große Mehrheit, außer die Allerdümmsten, verstehen auch den Unterschied zwischen beiden Arten von Ausländern oder Migranten.
Genau.
Und da muss man irgendwie tatsächlich sich aus CDU-Sicht müsste man sich tatsächlich so ein bisschen lösen von diesem Merkel-Gedanken. Erstmal die Tür aufmachen, dann so tun, als würde man es nicht merken, und dann, oh, jetzt sind ja alle da, jetzt haben wir ein Problem. Also, jetzt übertrieben gesprochen, wie 2015, das ist ja der große Kritikpunkt, war ja nicht die Öffnung der Grenze, sondern die einfach so, jetzt lassen wir die Tür auf.
Die Nichtschließung.
Es ging ja um den Budapester Bahnhof und die unhaltbaren Zustände, und dann hat sie gesagt, ja, kommt. Aber es ging ganz konkret um ein Wochenende, wo eine Situation diese Grenzöffnung erfordert hat.
Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das war auch mehr so ein diffuses Gefühl. Kann sein, dass das so wie so, nicht so ein Auslöser, aber so ein Punkt war, wo sich Einzelne dran aufgehängt haben, und das wauschte dann aber so diffus aus. Ich glaube, der Punkt war einfach, wir schaffen das. Mhm. Und dieses wir schaffen das war für die meisten, und machen wir uns nichts vor, wer da rumschreit, ist ja wirklich, also ich sag mal geistig, also kurz vor der Einbetonierung. Und die hingen sich halt alle an diesem wir schaffen das auf. Und das hieß dann ja, die Merkel hat hier alle eingeladen. Die will ja das Volk austauschen.
Das sind ja auch alles so Begriffe.
Das hat mich so erschreckt, in was für Absurditäten das dann manchmal gehen kann.
Ja, wie geht denn das? Weißt du, da kommt dann die Merkel, klingelt, so, sie werden jetzt ausgetauscht. Ihr neuer Wohnort ist jetzt Dakar oder ist jetzt Kinshasa.
Warum sollte die das machen?
Sie dürfen da morgen hinfahren, und dann in ihr Haus kommt jetzt ein Gast und so weiter. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das bildlich so vorstellt, ja.
Egal, wir schweifen.
So, also wie gesagt, CDU möchte konservativer werden, schafft es irgendwie nicht so ganz, beziehungsweise setzt sich da immer wieder in die Nesseln, wird aber auch, ich weiß nicht, also sie wird ja auch für alles kritisiert. Was kann der Merz denn richtig machen? So könnte man auch mal fragen.
Ja, und die SPD steht daneben und lacht sich ins Fäustchen.
Das sowieso. Und die Grünen als Hauptgegner, ich finde das auch nicht falsch, denn gesellschaftspolitisch im demokratischen Spektrum stehen die Grünen ja wirklich auf der, fast in allen Punkten, also in allen demokratisch verhandelbaren Punkten stehen sie ja auf der anderen Seite, und dann kann man sie ruhig als Hauptgegner bezeichnen. Und das ist schon wichtig. Es sind nun mal drei Parteien, die grundsätzlich eine Chance auf die Führung einer Regierung haben. Bei den Grünen ist es jetzt ein bisschen weniger als noch vor 2 Jahren, aber das kann auch alles wiederkommen.
Ja, warum auch nicht? Das Problem ist wirklich das Heizungsgesetz und die schlechte Kommunikation des Heizungsgesetzes.
Ja, und das wird auch vielleicht irgendwann mal beschlossen, außer wenn das jetzt im Bundesverfassungsgericht im September sagt, ach nö, macht noch mal eine Runde.
Ja, ach, das Grundproblem ist da, das ist da eigentlich überhaupt nichts Schlimmes, dieses Heizungsgesetz. Ja. Das wäre doch sowieso gekommen. Das wäre auch unter einer CDU-Regierung gekommen.
Jetzt fällt mir übrigens ein, wir machen eine unserer Sommerfolgen wird darin bestehen, dass du mir erklärst, was eine Wärmepumpe überhaupt ist. Ich hab mich die ganze Debatte über nie zu fragen getraut.
Weißt du, was ein Kühlschrank ist?
Ja.
Weißt du, wie ein Kühlschrank funktioniert?
Ja, im Wesentlichen ja.
Also der zieht die Wärme aus diesem Kühlschrank raus und pumpt die nach hinten weg.
Ja.
Und eine Wärmepumpe funktioniert genau umgekehrt.
Okay.
Also die zieht im Prinzip die Wärme aus der Luft draußen und pumpt die ins Haus.
Aber was ist im Winter? Also man braucht sie ja vor allem im Winter.
Na, ist ja egal, draußen. Es ist da immer ein Temperaturunterschied da.
Aber draußen ist doch nicht warm, oder?
Na, ist ja egal, es ist immer ein Temperaturunterschied da.
Ja. Und der wird halt immer von
genau.
ihr.
Und ganz viele Wärmepumpen funktionieren ja auch nur zusätzlich mit Gas.
Ja.
Also die sind nur quasi, also das heißt, eine Wärmepumpe ist eine Stromheizung.
Ja.
Und das ist das Problem. Du brauchst halt Strom.
So wie früher die ganz, kennst du noch so Nachtspeicheröfen von ganz früher aus dem Atomzeitalter? Weil da hat man gesagt, so nachts haben wir so viel Strom, den müssen wir sonst in die Erde pumpen. Und was machen wir damit? Wir schalten das so, dass die Nachtspeicheröfen immer nur nachts sich erwärmen. Wenn man sich dann morgens da dran lehnt, dann ist man schon verbrannt.
So.
Und bis abends bleiben die dann schön warm. Das ist wirklich so. Und es ist, ja, also.
Es ist Quatsch.
Genau, gibt es ja auch kaum noch. So.
Naja, und es gab ja auch diese elektrischen Teilflächenspeicherheizung, aber mit Strom Wärme zu machen, ist halt immer noch nicht effektiv genug, ja. Sonst gäbe es das schon längst.
Ja, also ist ein weites Feld und hier sind auch alle Hörenden aufgerufen, schließt euch der Forschung an, entwickelt was und werdet erfolgreich.
Oder kauft Wärmepumpenattrappen bei Amazon. Kannst du so über die Heizung drüber machen? Und falls Habeck dann an der Tür klingelt, kannst du sagen, hier.
Das ist so Wahnsinn. Also eigentlich müsste man sein Geschäftsmodell einfach verlegen auf Schummelei von den Dümmsten. Also zum Beispiel Impfpässe verkaufen, lief ja auch super. Die Original-Impfpässe haben zwar 0 Euro gekostet beim Staat, aber man kann ihn auch für 100 Euro verkaufen.
So.
So, also jetzt sind wir eigentlich schon wieder über der Zeit, aber der NATO-Gipfel lässt uns noch nicht in den Feierabend.
Genau.
Also Mittwoch war in Vilnius ein NATO-Gipfel und da ging es ja im Vorfeld drum, was passiert jetzt mit der Ukraine, soll die, der Präsident hat ja teilgenommen, aber was können wir dir anbieten? Und ja, wie überraschend kam für dich, dass letztlich nichts angeboten wurde?
Ach naja, was heißt nichts? Also ich finde zu sagen, also sagen wir mal so, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in Aussicht gestellt wird, das wurde zwar nicht offiziell gesagt, aber hintenrum ist das ja allen klar. So, und dann zu sagen, okay, wir treten für euch als Schutzmacht auf, ist ja das für mich schon die Überschreitung des diplomatischen Maximums, was Amerika hätte quasi bieten können. Weil ja, die Russen haben ja sofort angefangen zu dampfen und gesagt, ja, dann schmeißen wir die Atombombe. Das Problem ist, die haben schon einmal zu oft gesagt, wir schmeißen die Atombombe.
Ja klar, also das ist ja wirklich was, diese Drohung, die also, oder überhaupt, wenn jetzt behauptet wird, Eskalation, dann ist das ja einfach falsch, beziehungsweise die geht ja seit immer von Russland aus und solange kein NATO-Staat tatsächlich mit eigenen Truppen in den Krieg eingreift, ist es keine weitere Eskalation? Also ist es keine Eskalation?
Genau.
Und das ist ja nach wie vor von keinem beabsichtigt. Also deswegen, letztlich hat sich, du sagst Schutzmacht, aber auch das kann ja nicht eingelöst werden und dann weiß ich nicht, ob man das
naja,
auch so sagen
ich glaube muss. Schon, dass China sich nicht traut, Taiwan anzugreifen, weil die USA sagt, nee.
Ja gut, aber das ist ja ein Konflikt, den es noch nicht, also ein Krieg, den es noch nicht gibt. Den kann man vielleicht sogar
genau,
ganz
und mehr
verhindern.
Und damit können ja die USA mehr jetzt auch nicht machen.
Ja, das stimmt schon.
Ich habe jetzt wirklich so ein bisschen Schiss, dass wir schon mitten im Stellungskrieg sind. Und es passiert ja auch nichts mehr in der Ukraine. Da wird mal ein Dörfchen befreit und wieder zurückerobert und so hin und her. Aber im Prinzip haben wir jetzt diesen beschissenen Stellungskrieg. Und wenn die sich jetzt nicht bald auf... Und beide Seiten sollten wirklich Interesse an einem Waffenstillstand haben. Und ich glaube einfach, Putin fehlt nur noch der Grund. Er braucht irgendeinen Grund zu sagen, okay, erstmal Schluss jetzt.
Ja, ich sehe das noch nicht so, weil also es gibt ja diese Offensive der Ukraine, die ist jetzt zwar schwächer als erwartet, aber es ist ja trotz allem ungebrochen die Motivation der ukrainischen Armee. Und auf russischer Seite wird sie immer kleiner, erst recht nach dem Putschversuch von Prigozhin.
Das war kein Putschversuch.
Ja, oder nach dieser Auseinandersetzung. Das heißt, ja, weiß nicht, für wen die Zeit spielt. Natürlich hat Russland mehr Leute zu verheizen, hat auch weniger Skrupel, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft. Es gibt ja sogar jetzt widersprechende Berichte, ob in Saporischschja das Atomkraftwerk jetzt vermint wurde oder nicht. Die internationalen Kontrolleure haben bisher noch nichts finden können, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man kann ja auf dem Gelände was explodieren lassen, was nicht unmittelbar an den Reaktor angrenzt. Das ist schon mal so eine kleine Eskalation, oder ja, kleine in Anführungsstrichen Eskalation, die Putin noch machen könnte. Und zu sagen, so, wenn ihr weitermacht, dann jagen wir den auch noch hoch. Also uns
ja,
beiden ist
wobei
ja klar,
das ja auch dem Russen mehr schaden würde als uns hier. Ja,
aber uns ist doch klar, dass ihm das egal ist.
Naja, aber ich meine, Saporischschja liegt näher an Moskau als an Europa, also an
da
Berlin.
Da musst du halt den Wetterbericht gucken und schauen, wann der Wind günstig
ja,
steht.
Gut, das steht.
Also
stimmt,
das,
ja.
Ich glaube nicht, dass er da, also wenn er das machen will, dann macht er sowas. Aber auch da gibt es, wie gesagt, wo man die Bombe jetzt genau hinlegt, ist schon auch wieder eine Nuance. Und es ist ja im März 2022 ist ja schon mal auf dem Gelände eine Rakete eingeschlagen. Allerdings auch in Gebäuden, die nicht der Stromerzeugung dienen. Naja, also das ist tatsächlich noch so ein Punkt, wo man drauf gucken muss, aber wo man auch nichts weitermachen kann.
Also ich glaube einfach, dass sich dieser ganze verschissene Ukraine-Konflikt, dass der sich einfach quälend lange hinziehen wird. Das ist einfach so.
Ja, und das bringt... Und es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn man jetzt sagt, die Ukraine soll nach dem Krieg beitreten, ja, was wird dann Putin machen? Der wird natürlich den Krieg am Laufen halten, weil in dem Moment, wo er zum Beispiel dem Waffenstillstand zustimmt, tritt die ja in die NATO ein. Oder wäre
naja,
das zumindest Bedingung?
Wollte ich gerade sagen, also das lässt sich ja relativ einfach vermeiden, indem man sagt, eine meiner Bedingungen ist, dass die NATO nicht, dass die Ukraine nicht in die NATO eintritt. Und da würden, glaube ich, auch alle erstmal zustimmen, einfach damit erstmal Ruhe im Puff ist.
Ja, aber also die geschichtliche Entwicklung wird ja auf nichts anderes hinauslaufen. Also die NATO muss
natürlich
ja irgendwann
nicht.
Teil der...
Russland wird auch irgendwann Mitglied der NATO sein.
Das glaube ich nur nicht.
Oder es wird keine NATO mehr geben. Also es ist nicht mehr nötig dann.
So wie man jetzt sieht, wird die NATO immer nötig sein. Die russische Seele, wie man so schön sagt, ist einfach... zutiefst imperialistisch und das wird sich
ja,
auch noch
aber auch
50 bis 100
ja.
Jahre durchziehen. Aber gut,
du,
das machen wir alles,
das
besprechen wir alles in 100 Jahren im Podcast.
Wollte ich gerade sagen. Und über uns Deutsche hat man das ja auch mal gesagt.
Das hat aber andere Gründe. Deutschland ist ja komplett im eigenen Land besiegt worden, Regierung wurde übernommen. Das ist ja in Russland außerhalb jeder Vorstellungskraft. Kein Mensch würde jetzt sagen, die NATO oder die Ukrainer, die sollen in Moskau jetzt mal eine demokratische Regierung aufbauen. Und das ist eben der Unterschied.
Genau.
Sodass die Niederlage nicht total sein kann in Russland und dadurch gibt es auch diesen Neuanfang nicht oder dieses Infragestellen. Und dazu kommt natürlich alles, was Deutschland hatte immer schon, die Nachbarn in Westeuropa vor allem, die halt die Demokratie vorgelebt haben. Und Russland hat diese Nachbarn zwar auch, aber die sind weiter weg. Also, das ist alles sehr düster und damit entlassen wir euch in einen sonnigen Tag. Nicht ohne zu sagen, dass wir gern Feedback haben möchten und auch, wir nehmen noch Vorschläge an, was wir in unseren Sommerfolgen quasi nicht linear besprechen. Also,
genau. Wenn ihr schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de oder per WhatsApp an 039-255-40 oder wenn ihr auf unserer Webseite luke.hengstmanns.de seid, kommentiert direkt unter dieser Folge. All das ist möglich.
Ja, und das war's dann von uns beiden auch schon wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.